Moin aus Hamburg. Es ist Dienstag, der 1. September und das heißt, es ist Zeit für eine neue Folge von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Und wir haben was zu erzählen. Wir, das bin ich. Der Esel nennt sich immer zuerst, Nils Fließhardt, und bei mir sitzt mein Kollege
Jan Grüneberg.
Jan, wir müssen reden. Bevor, also natürlich übers Wochenende, aber auch ein bisschen Breaking News betreffend der Ironman 73 WM.
Ja.
Kann man schon so sagen, oder?
Ich muss es noch sacken lassen.
Ich auch. Ich bin persönlich angegriffen. Aber
so weit weiß ich noch nicht,
wir nehmen
so
die Leute erstmal mit, wer es noch nicht gehört hat. Die amtierende 73-Weltmeisterin Lucy Charles Barkley hat auf Instagram verkündet, dass sie nicht kommt nach Nizza. Absage.
Keine Lust.
So muss man es sagen. Tatsächlich.
Also so habe ich es zumindest verstanden.
Ja, also keine Lust. Also um das nochmal Ding, sie hat einen längeren Text geschrieben und hat gesagt, ich paraphrasiere, sie möchte in der bestmöglichen Verfassung bei der Ironman WM auf Hawaii an den Start gehen. Und der Weg zu dieser bestmöglichen Verfassung führt für sie nicht über Nizza, weil das bedeutet Reisen, das bedeutet Race Action, das bedeutet Erholung, dass die einflöten geht und das behindert das Training auf das wichtigste Ziel des Jahres. Und deswegen hat sie sich tatsächlich, schweren Herzens natürlich, und das glaube ich ihr auch, aber dann eben doch dafür entschieden, nicht nach Nizza zu gehen. Also, das ist schon, finde ich, ein ganz schöner Hammer. Also vor allen Dingen auch so vor dem Hintergrund, dass wir jetzt ja irgendwie auch seit Wochen, Monaten eigentlich davon reden, so, ne, wie krass das letztes Jahr war, dass sie da zurückgekommen ist bei der 73-WM nach ihrem traurigen Ausscheiden auf Hawaii, dann eben gesagt hat, irgendwie so, na komm, ich schlag zurück, ich weiß, ich bin in Form und ich werde 73-Weltmeisterin und hat ein fantastisches Rennen abgeliefert. Ja, und jetzt wieder Nizza.
Ist kein gutes Pflaster für sie, ne?
Nein.
Scheint nicht so.
Genau, da haben wir uns nämlich noch mal dran erinnert. Dieses Szenario hatten wir ja quasi schon mal, als sie als amtierende, ich will jetzt nichts Falsches sagen, kriege ich es richtig auf dem Schirm? Ja, als amtierende Ironman-Weltmeisterin gesagt hat, nein, ich fahre nicht zur Weltmeisterschaft nach Nizza. Das ist nicht der Grund, wo ich quasi meinen Titel verteidigen werde. Der ist dann auf Hawaii damals auch wieder. Dann hat sie sich umentschieden und hat gesagt, ich komme doch. Nur um dann in der Rennwoche zu sagen, ich kann doch nicht, bin verletzt. Das hört sich jetzt so ein bisschen, aber ich habe vorhin gesagt, ich bin persönlich beleidigt. Nein, ich finde es einfach extrem schade und ich hoffe tatsächlich, dass jetzt hier nicht so ein Favoritensterben einsetzt.
Ja, also extrem schade ist es auf jeden Fall. Ich kann ihre Argumentation auch nachvollziehen mit allem, was sie sagt. Auf jeden Fall ist das so für sie. Ist es ja anscheinend so, dass das wichtige Rennen für sie einfach Hawaii ist und die 73-WM nicht. Ich finde es auch schade dahingehend, dass sie ja auch, ich will jetzt hier keine Pflicht irgendwie zuschreiben, als Titelverteidigerin muss sie irgendwie da starten, aber sie ist die Titelverteidigerin, sie ist die amtierende Weltmeisterin. Dann muss man doch auch, also muss nicht, aber
ja,
es gehört
schon
zum guten Ton dazu, dann auch bei der WM wieder an den Start zu gehen. Und alle anderen machen es ja auch.
Ja, also gefühlt würde ich tatsächlich das auch genau so sehen, ne? Dass es irgendwie dazu gehört. Und vor allen Dingen haben wir uns doch alle auch auf diese Auseinandersetzung nicht nur mit Taylor Nipp gefreut, sondern auch mit allen anderen, die dazugehören. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Ich hoffe, dass es jetzt nicht passiert, dass jetzt quasi so die Nächste oder der Nächste aus dem Gebüsch kommt und sagt irgendwie so, ja übrigens, ich komme auch nicht, weil irgendwie so. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Kona ist das Rennen des Jahres. Und bis auf die Spezialisten, die sich ganz gezielt auf die 73-WM vorbereitet haben und vielleicht auch gar nicht qualifiziert sind oder auch gar keine Langdistanz machen, ist das natürlich auch dieses Spiel, was wir in den letzten letzten 10 Jahren eigentlich fast schon immer hatten, dass es auch immer Athleten gab und Athletinnen, die gesagt haben, in diesem normalen Rhythmus, die 73-WM findet vor Hawaii statt, so war es ja früher auch gesagt haben, so, ja, ich gehe da ganz bewusst hin und es gab immer auch welche, die gesagt haben, nee, 73-WM ist nichts für mich, auch nicht dieses Jahr und ich will auch nicht an dem Ort das machen oder wie auch immer. Ich konzentriere mich auf Hawaii. Naja, jetzt ist es müßig, darüber zu diskutieren, wie schade es ist. Was mich so ein bisschen überrascht hat, ist tatsächlich so der Zuspruch, den sie so da bekommen hat. Jan Frodeno hat sich geäußert, hat gesagt, Eyes on the Prize, also ne, genau richtig. Patrick Lange, clevere Entscheidung auf Englisch, smart decision. Und Daniela Kleiser hat so gesagt, wir werden dich vermissen, aber meistens sind diese schweren Entscheidungen auch die besten Entscheidungen. Und naja, sagen wir mal so. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch die ein oder andere im Frauenfeld gibt, die gesagt hat so, vielleicht gar nicht so schlecht, dass sie nicht da ist.
Und da fällt mir eine Athletin ein, die am vergangenen Wochenende sehr erfolgreich war, und das ist Laura Philipp, bei der ich es nachvollziehen könnte, das abzusagen, weil ihre Stärke ist einfach auf der Langdistanz, das muss man so sagen. Und bei der Mitteldistanz wird sie vielleicht gegen solche Athletinnen wie Lucy Charles Barkley jetzt nicht, aber alle anderen, die da zum Favoritenkreis gehören, allen voran auch Julie Durand und Taylor Nipp, die du schon angesprochen hast, wird sie auch ja nicht ihre Stärke voll ausspielen können, bin ich mal der Meinung. Allein auch schon aufgrund dieses Abstands im Schwimmen, den sie voraussichtlich haben wird. Und bei so einer Athletin wie Lucy Charles Barkley, die ja durchaus das Zeug dazu hat, das Ding zu gewinnen, also 100%ig kann sie das Rennen gewinnen. Ja,
absolut.
Verstehe ich es einfach nicht, warum man ja dann, ich weiß nicht, kann man von Schwanz einziehen reden?
Es ist einfach.
Fühlt es sich ein bisschen so an.
Ja, also ich glaube nicht, dass der Grund ist, dass sie irgendwie Angst vor der Konkurrenz hätte oder so. Aber das ist natürlich gemutmaßt. Könnte auch theoretisch sein, dass sie nach ihrem Auftritt in Rot gesagt hat, so, ups, da fehlt noch ein bisschen was. Und wenn ich das erreichen will, dann muss ich mich jetzt auch Vollgas darauf konzentrieren. Und dann mache ich jetzt eben nicht den Abstecher dahin, mache nicht die Race Week, mache das nicht mit dem mit Pressekonferenz und Sponsorentermine und so weiter alles da, sondern sag halt, ey, mein großes Ziel ist Hawaii und dafür, dem ordne ich jetzt alles unter. Das glaube ich ihr sogar. Aber es ist es ist einfach eine ganz klare Prioritätengeschichte und einfach auch für sie, wo sie einfach sagt, ich ordne dem alles unter. Auch die Meinung derjenigen, die sagen, ich müsste da jetzt an den Start gehen, interessiert mich alles nicht, ich gucke auf Hawaii. Kann man so sagen.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube tatsächlich, ich habe das vorhin so gesagt, auch die, es gibt natürlich jetzt auch bestimmt welche, die sagen irgendwie so, ist für uns vielleicht besser, wenn sie nicht dabei ist, von den Athletinnen. Aber über Laura Philipp sprechen wir gleich noch. Ich glaube, obwohl sie davon profitieren wird, dass Lucy Charles Barkley nicht da ist, wäre sie nicht eine, die sagen würde, so, Gott sei Dank ist sie nicht dabei. Die will natürlich immer gegen die Besten antreten, auch mit dem Risiko, und das hast du ja gesagt, dass es vielleicht bei der 73 WM möglicherweise nicht zum Sieg reicht, weil einfach andere auch große Stärken da haben. Wobei ich das auch mit Lucy Charles Barkley, wäre ich jetzt persönlich nicht so weit gegangen, Laura Philipp da schon wegzustreichen aus dem Favoritinnenkreis. Vor allem auch nicht nach dem Wochenende. Aber da
nein, nicht ganz wegzustreichen, aber mit realistischen Chancen auf den Titel.
Ja, aber die hast du doch gewiss immer. Also es kann ja so viel passieren. Ja. Aber dann lass uns doch mal einmal kurz überlegen, was das denn bedeuten kann für die Renndynamik. Also das ist ja bei einer Athletin wie Lucy Charles Barkley relativ einfach zu beantworten. Denn es gibt eigentlich keine weitere, die so klar immer vorne beim Schwimmen den Ton angibt, damit dann beim Radfahren vorne ist, gleichzeitig eine sehr starke Radfahrerin ist, eine sehr gute Radfahrerin ist, die einfach gut die Berge auch rauf und wieder runterkommt und die dann auch noch stark laufen kann. Das ist Lucy Charles Barkley. Und wenn die nicht dabei ist, glaube ich, hat das schon Einfluss. Denn es wird jemand anders die Verantwortung beim Schwimmen übernehmen müssen. Oder seine Chance suchen und sagen, ja, die Führungsrolle ist vakant, sozusagen, wer das Feld anführt. Das könnte, dann nehme ich das Heft jetzt in die Hand. Was glaubst du, was hat das für einen Einfluss?
Ja, schon einen großen auf jeden Fall auf die Renndynamik, wie du das ansprichst. Vor allem das Schwimmen wird ja dann schon ganz anders werden, als es quasi bis vor einer Stunde noch gewesen wäre. Du hast nicht Lucy Charles Barkley, die vorne wegschwimmt und die du irgendwie auf dem Rad, vor allem als, ich sag mal, Taylor Nipp oder Julie Durand, oder Imogen Simmons vielleicht auch irgendwie dann direkt einholen muss, um dann wirklich noch eine Chance zu haben auf den Tagessieg, weil du musst einfach mit ihr zusammen vom Rad kommen, um sie dann beim Laufen abzustellen oder sie vielleicht noch überholen auf dem Rad.
Und was auch schon eine gigantische Aufgabe wäre, ja.
Was mega schwierig ist auf dem Kurs vor allen Dingen auch. Und wir haben auch schon über Taylor Knipp in der vergangenen Woche gesprochen mit Abfahrtskills und so. Wir wissen, dass sie da vielleicht nicht die prädestinierteste ist mit ihren Bike-Handling-Skills. Ich glaube, bergauf wird das für sie ganz einfach. Bergab ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber wenn Lucy Charles-Barkley jetzt wegfällt, dann wird es auf jeden Fall so sein, dass Taylor Knipp die Flucht nach vorne suchen wird. Nach dem Schwimmen wird sie auch weit vorn aus dem Wasser kommen, wahrscheinlich auch in der Spitzengruppe. Ich glaube, Kirsten Casper ist auch eine sehr gute Schwimmerin, die könnte da vielleicht noch irgendwie eine Rolle spielen. Aber ansonsten hast du halt nur irgendwie Taylor Knipp und Sophie Evans und dann kommen ja schon Julie Durand und Lena Meissner, die auch irgendwie so da vorne mit dabei sind. Und dann wird das ein richtig knallhartes Radfahren. Und wir haben das schon in der letzten Zeit immer wieder gesagt, bis einer weint. Ja. Aber ja, so wird es dann am Ende laufen.
So wird es sein, ja, definitiv. Und ich habe irgendwie so im Gefühl auch irgendwie, vielleicht sind ja auch dann ein paar, sagen wir mal, WM-unerfahrenere Athletinnen auch dabei. Vielleicht traut sich auch niemand so richtig, diese Verantwortungsrolle dann zu übernehmen, so die man eben sonst ganz klar abgegeben hat an Lucy. Dass es vielleicht tatsächlich auch zu einer größeren Gruppe kommt. Also zumindest so, wo man dann am Ende, wo dann so die Mitfavoritinnen vielleicht die letzten Füße ergattern können. Ne? Und da dann eben auch solche Athletinnen wie Laura Philipp, die ja durchaus immer so ein Auf und Ab in ihren Schwimmleistungen auch hat, wo das so weit geht, dass sie sich selber auch durch gute Leistungen auch immer wieder überrascht selber, ne? Wo sie sagt irgendwie so, ging überraschend gut heute und hat mich in eine tolle Ausgangsposition gebracht. Zu Zell am See kommen wir gleich. Und das könnte tatsächlich auch ein Faktor sein. Und ich glaube, es kommt noch dazu, dass wenn man eben zwei Athletinnen vorne hat, glaube ich auch mit Taylor Knipp und mit Lucy Charles-Barkley, dass die ja sich vielleicht auch so ein bisschen hochgeschaukelt hätten, auch im Tempo zur Laufstrecke, weil irgendwie niemand den anderen dabei haben möchte letztendlich. Es wird anders. Es wird definitiv anders und ich sag mal so, ganz uneigennützig, aus deutscher Sicht hat das möglicherweise die Chancen ein bisschen erhöht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Laura musste noch vor allem auf dem Rad am Anfang nicht so viel investieren, um dann diesen möglichen Rückstand nach dem Schwimmen auszugleichen. Muss dann aber natürlich gucken, dass sie dann irgendwie da vorne da mitkommt. Und sie hat auch einfach diese Streckenkenntnis, das darf man nicht vergessen, und hat sich die Strecke schon mehrfach angeguckt in den vergangenen Jahren, ist da Weltmeisterin geworden vor 2 Jahren, war dieses Jahr auch nochmal da, und du hast auch schon erwähnt, in der vergangenen Woche hat sich das mit Rico Bogen angeguckt, ihm da die Schlüsselstellen gezeigt. Also die kennt den Kurs wirklich komplett auswendig, und wenn du mit Laura wirklich, wenn sie dabei sein sollte, wenn es in die Abfahrt geht, dann kriegst du die nicht von deinem Hinterrad abgeschüttelt oder so. Und dann ist sie halt auch immer noch eine richtig, richtig starke Läuferin. Und dann bin ich gespannt, wie das, für was das dann auch reicht gegen Julie Durand über die Mitteldistanz, gegen Solveig Løfseth, was die dann noch so laufen können. Die natürlich aber auch alle schon, wie Laura natürlich auch, mit Fokus auf Hawaii irgendwie auch da an den Start gehen.
Ja, das ist wieder quasi dieses alte Szenario, wie man es früher schon hatte. Und auch da gab es immer auch ja schon Ausreißer auch bei der 73 WM. Genau vor 10 Jahren, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, Daniela Rief in in Chattanooga. Ich glaube, ich hoffe, ich habe nichts Falsches erzählt. Wo Holly Lawrence völlig überraschend 73 Weltmeisterin geworden ist, wo einfach es sollte der Tag nicht sein. Und das war in anderen Jahren, in Folgejahren dann auch schon wieder anders, und dann gab es Favoritensiege und so weiter. Aber die 73 WM hat so eine eigene Dynamik, und jetzt lassen wir uns nicht ins Boxhorn jagen, jetzt ist sie deswegen nicht weniger spannend, sondern sie bekommt eine andere Facette. Aber ich hoffe wirklich, dass es jetzt nicht anfängt, weil man sagt es ja immer irgendwie so, aber diesmal sind wirklich alle dabei. Und in diesem Fall war es wirklich so. Oder ist es eigentlich so? Ne? Also es sind so, so wahnsinnig viele Favoritinnen und Favoriten da am Start. Ich hoffe, dass da uns jetzt nicht noch mehr verloren gehen. Weil ein, zwei sind immer noch in der Rennwoche. Meistens irgendwie werden noch aussortiert, weil krank und irgendwie und so weiter. Ihr kennt das.
Das ist ja schon so. Ne? Dann siehst du das irgendwie als Konkurrentin von Lucy Charles Barkley und denkst du so, ach so. Ja, nee, dann mache ich das auch nicht.
Ja, das ist halt wirklich die Frage, ne? Hat das so ein Domino-Effekt irgendwie? Ist das der richtige Vergleich? Aber dass es quasi jetzt so in die Richtung geht nach dem Motto, sie spricht davon, dass das die schlauste Entscheidung ist. Dann muss man vielleicht nochmal überdenken. Ist das vielleicht das, was ich hier mache, nicht so klug? Ne? Auf der anderen Seite, wenn da jemand Weltmeister wird oder Weltmeisterin und sich da quasi in einem direkten Duell gegen die gleichen, die sie auf Hawaii treffen, schon mal Selbstbewusstsein holt, kann man sich im Umkehrschluss auch fragen, ja, wäre ich da vielleicht besser an den Start gegangen? Sie wird es wissen, sie ist an einem extrem gut organisierten und cleveren Team unterwegs. Sie hat schon ganz oft gezeigt, dass sie ja die richtigen Entscheidungen treffen kann, hat oft überrascht. Jetzt ist es so, dass noch mal mehr Fokus auf Hawaii gelegt wird dadurch.
Ja, und du hast es ja schon am Anfang gesagt, vielleicht ist es auch einfach nur PR ist es ja eigentlich immer, auch über Instagram ja sowieso, aber dass man einfach festgestellt hat im Team, okay, wir brauchen einfach noch ein bisschen mehr Zeit für Hawaii, um da konkurrenzfähig zu sein und können wir die 73-WM halt leider nicht machen. Wie formulieren wir es am besten und fertig.
Das wäre jetzt eine Unterstellung, wenn wir sagen würden, es ist so, aber es könnte sein. Also selbst wenn die Erkenntnis gewesen wäre, irgendwie so, hey, wir brauchen einfach die Trainingszeit, dann sagt man natürlich, ist es eine schwere Entscheidung, selbst wenn sie nicht so schwer fallen würde, weil man einfach sagt, das machen wir auf gar keinen Fall. Ne, wir nutzen die Zeit und bereiten uns richtig schön auf Hawaii vor. Sei es wie es ist, switchen wir über zum Wochenende der Ironman 73 Zell am See. Die letzte Station der Pro Series, bevor der WM-Wahnsinn beginnt. Und ich hätte am Anfang der Saison damit gerechnet, dass das eher so ein Rennen wird, wo man keine großen Namen mehr sieht, so weil die alle eben jetzt schon dann eben doch gedanklich in Nizza sind. Qualifizieren ist es ja ohnehin nicht mehr für die diesjährige WM, sondern schon für die nächste. Also von daher auch das spielt keine Rolle mehr. Aber es kam anders, nämlich der Pro Series Status hat dazu geführt, dass wir, lass uns mit den Frauen anfangen, eine gewisse Laura Philipp an der Startliste gesehen haben. Etwas überraschend, aber folgerichtig nach dem Ironman Kalmar.
Genau, Ironman Kalmar war ja auch schon überraschend, das kann man ja sagen, nach der Absage von Roth einfach nochmal eine Langdistanz machen, um nochmal so ein Gefühl dazu kriegen und nochmal ja einen langen Tag irgendwie auf der Rennstrecke zu verbringen und dann mit dem Sieg in Kalmar und den 5000 Punkten da in der Pro Series hat Laura Philipp sich einfach in eine so hervorragende Ausgangsposition für die Pro Series gebracht, dass sie sich dachte, ja, Zell am See machen wir auch noch, weil wir wissen es, in Aix-en-Provence ist sie nur Dritte geworden und hat wichtige Punkte für die Pro Series, ich sag mal, liegen lassen, in Anführungsstrichen.
Also aus Gründen, ne? Ja. Wer sich nicht mehr erinnern kann, damals krankheitsbedingt und so weiter, war es halt so, dass es überhaupt, schon die Leistung war, dass sie überhaupt an die Startlinie gekommen ist und damals war der dritte Platz eigentlich eher überraschend gut dafür, für das, wie sie dort angetreten ist.
Ich wollte auch nicht sagen, nur
Nein,
Dritte,
ich weiß so, aber weil die Leute sich vielleicht nicht mehr erinnern daran, warum Laura Philipp mal Dritte geworden ist in dem
73-Rennen. Wie kann das sein? Genau, und hat da natürlich aufgrund des dritten Platzes Punkte verloren in der Pro Series, dann kriegt man ja für jede Sekunde, die man später als der Sieger im Ziel ist, Punktabzug und hat dann Zell am See als Möglichkeit gesehen, nochmal 2500 Punkte abzusahnen und halt diesen Score aus Aix-en-Provence zu verbessern und das hat sehr gut geklappt, möchte ich sagen.
Genau, in dem Sinne verbessern, jetzt wird er natürlich erstmal dazu gezählt, weil man kann ja 5 Rennen in die Pro Series einbringen, das ist dann in der, also besonders viele Punkte kann man natürlich machen, wenn man 3 Langdistanzen einbringt und 2 70-3 Rennen. Und wenn eben jeweils 1 davon die Weltmeisterschaften sind, weil die nochmal eben 6.000 auf der Langdistanz statt normal 5.000 und 3.000 bei der 70-3 WM statt normal 2.500. Deswegen muss man das natürlich im Kopf haben. Und das sind die letzten Rennen der Saison. Das heißt, ja, es ist relativ wahrscheinlich, dass sich da noch was tut. Aber eben, Laura Philipp hatte eben jetzt die Chance, hier noch einmal voranzugehen, weil ihre größte Konkurrentin, das kann man so sagen, das ergibt sich nicht sofort auf den ersten Blick, wenn man nur auf die Liste guckt, ist Solveig Lofsett. Denn die hat bisher, obwohl sie jetzt noch ja auch noch deutlich hinter Laura Philipp liegt, punktemäßig, hat erst 3 Rennen eingebracht. Und für die sind quasi diese Punkte, ist das volle Potenzial, die Punkte, die sie bei den Weltmeisterschaften erreicht, die werden addiert und das ist das, was sie kriegen kann. Das ist quasi ihr maximales Potenzial. Und Laura Philipp hatte jetzt eben durch diesen Schachzug, den sie jetzt gemacht hat, eben die Chance, noch eben dieses Zwischenergebnis einzuschieben. Das heißt, sie kann jetzt nicht mehr 3.000 Punkte holen bei der 70-3 WM, sondern deutlich weniger, weil sie nur die Differenz zwischen Aix-en-Provence und ihrem WM-Ergebnis quasi noch holen kann. Hast du es im Kopf? Sind irgendwie 700 irgendwas Punkte, glaube ich, oder so, wenn ich das
ja,
richtig
das
in Erinnerung
habe. Ja, das müsste so sein. Und Laura Philipp hat jetzt gerade 2.300 Punkte Vorsprung auf Solveig Lofsett. Das klingt erstmal viel, aber wie Nils gerade gesagt hat, das liegt daran, dass halt der Score aus Aix-en-Provence noch da ist. Wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass Laura und Solveig bei der 70-3 WM und bei der Ironman WM gleichzeitig ins Ziel kommen würden, läge Laura Philipp nur 37 Punkte vor Solveig Lofsett.
Genau. Mit anderen Worten, es wird richtig knapp. Voraussichtlich. Also, weil wir wissen natürlich auch nicht, wie Solveig Lofsett abschneidet bei den Rennen. Aber Fakt ist, wenn sie an Laura Philipp, die momentan die Pro Series anführt, vorbeikommen will, dann muss sie auf jeden Fall bei einem der Rennen vor Laura Philipp bleiben. Und sie muss den Rückstand wettmachen und also diesen, den sie hat, sprich, sie muss vor und sie muss natürlich sich quasi intensiv mit Laura Philipp auseinandersetzen. Jetzt glaube ich auch tatsächlich, ja, Pro Series ist Pro Series und natürlich gucken die auf den WM-Titel. Ich meine, wir reden hier von der amtierenden Ironman-Weltmeisterin und alle haben gesagt, sie gucken natürlich auf die Titel. Darum geht's. Aber $200.000 gibt es auch für Tesch.
Ja.
Jetzt hast du vorhin schon zu Recht eingewandt, ja gut, der zweite Platz wäre jetzt auch nicht so schlecht. Und da haben wir dann eben auch schon gedacht, es wäre durchaus jetzt auch legitim, wenn Laura Philipp gesagt hätte, aufgrund der neuen Situation, ja, muss ich nochmal sehen. Aber nein, dann wird es alles wieder knapp. Dann ist der zweite, also es ist alles nicht so richtig sicher, weil natürlich auch noch andere Namen eine Rolle spielen. Und wenn euch das jetzt alles viel zu kompliziert war, dann guckt doch mal auf trimark.de vorbei. Da haben wir uns nämlich beschäftigt mit dem Thema von 2 oder 3 Tagen und haben am Freitag vor dem Rennen haben wir die Situation einmal aufgedröselt, weil das ist eben die Krux bei der Pro Series. Du guckst auf die Wertung und siehst nicht sofort, wo kommen die Rennen her. Du musst dich mit jedem einzelnen Athleten musst du dich beschäftigen, wie viel Rennen hat er eingebracht und so. Deswegen sind diese Zwischenschritte eigentlich auch nicht so richtig aussagekräftig. Außer eben jetzt in diesem Fall bei Laura Philipp, weil sie eben die einzige war von den Top-Favoriten, die in Zell am See am Start war.
Ja.
Und also, lange Rede, kurzer Sinn. Laura Philipp hat richtig, richtig gute Chancen, die Pro Series zu gewinnen. Und ja, lass uns doch mal auf ihr Rennen gucken in Zell am See. Wir haben es vorhin schon halb so angerissen. Auf einmal steigt sie mit der Spitzengruppe aus dem Wasser. Jetzt muss man, glaube ich, sagen, das Rennen war jetzt nicht das aller stärkste und mit wahnsinnig viel Konkurrentinnen gespickt, aber ein paar waren dann eben schon doch da und ich glaube allein die Tatsache, dass sie sich da so gut irgendwie eingeordnet hat, wird ihr doch viel Selbstbewusstsein geben, oder?
Auf jeden Fall. Also
Suggestivfrage.
Nein.
Ja.
Alleine mit der Spitzengruppe aus dem Wasser zu kommen, ist auf jeden Fall schon mal ein Win für sie. Und ich habe gerade einmal geguckt, deswegen habe ich so eine kurze Gedankenpause gehabt, wie das Schwimmen beim Ironman Hamburg war. Denn auch da ist sie mit Lisa Perterer gleichzeitig aus dem Wasser gekommen, die jetzt auch wieder die auch ebenfalls in dieser Spitzengruppe war. Also, wie du gesagt hast, das Feld war vielleicht nicht das Stärkste, aber es ist auch trotzdem schon mal eine sehr gute Ausgangslage, einfach schon von vornherein da vorne mit dabei zu sein. Und Laura Philipp wusste dann auf jeden Fall auch diese Ausgangsposition zu verwerten, denn mit dem schnellsten Bikesplit und dem schnellsten Laufsplit hat sie den Deckel drauf gemacht. Und auch Lisa Petra, die ja dann ihre größte Konkurrentin schon war an dem Tag, konnte ihr dann nichts mehr gegensetzen, aber auch, weil sie auf dem Rad noch eine Zeitstrafe bekommen hat von 2 Minuten. Und danach war das Ding ja eigentlich durch. Und aber auf jeden Fall trotzdem nochmal, gerade auch über die Mitteldistanz in so einem Feld und auch so kurz vor der WM-Saison, ich glaube, nochmal ein richtig gutes Ergebnis für sie, einfach auch für das Selbstbewusstsein.
Ja, und vielleicht auch irgendwie für den Aufbau. Es ist ja jetzt doch ein durchaus anderer Aufbau, als wir den wir auch schon bei ihr gesehen haben. Aber ja doch jetzt irgendwie auch ein gezielt ausgerichteter auf die WM-Rennen. Und sie hat es ja auch immer mit so einem kleinen Fragezeichen auch versehen, dass sie gesagt hat, es ist auch ein Experiment und es ist ein bisschen Risiko. Aber sie ist gewillt einzugehen, dieses Risiko. Jetzt quasi nochmal sich den Trainingseffekt abzuholen, das einzubauen ins Training und ja damit eben die berühmten 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, ne? Das, die Vorbereitung quasi sehr, sehr, sehr ja, fokussiert auf diesen einen Punkt und auch sehr nah hart ran zu machen und gleichzeitig die Punkte mitzunehmen, die Platzierungen mitzunehmen, die Kohle mitzunehmen, das ist hier schon richtig, richtig gut gelungen. Und sie hat selber gesagt, und es gibt zahlreiche Beispiele dafür in der Vergangenheit, dass Laura Philipp gut damit umgehen kann, diese Back-to-Back-Rennen zu machen auch und auch ja hohe Belastung nochmal draufzulegen, dass sie das eigentlich immer ganz gut wegsteckt. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das hört sich für mich nach einer sehr, sehr, sehr erfolgreichen Taktik, also vor allen Dingen auch im Hinblick auf die 73-WM an.
Ja, auf jeden Fall. Und wie du gesagt hast, sie hat das in der Vergangenheit immer gezeigt. Sie hat uns auch, wir haben quasi vor dem Rennen in Zell am See noch ein kleines Interview geführt und auch da hat sie gesagt, diese Rennen kann sie einfach gut auch als intensive Reize nutzen, auch wenn es natürlich anders als für Age Grouper jetzt kein klassischer Trainingstag ist oder so. Aber bei den Profis ist es ja schon nochmal eine andere Belastung auf jeden Fall. Und die können die Belastung ja auch komplett anders wegstecken und haben ein viel größeres Team um sich herum. Und Laura Philipp ja sowieso, die ein sehr großes Team auch hat, nicht nur ihren Mann und Trainer Philipp Seib, sondern auch was Physiotherapie und Athletik angeht und ganz viele Experten, mit denen sie da zusammenarbeitet. Und da kann der Fokus einfach viel stärker auf Regeneration und ja, diese einige wenigen Kerneinheiten dann gelegt werden, die sie dann jetzt in dieser Zeit noch macht, wo es ja vor allem darum dann wieder geht, wieder zu regenerieren und sich auf das nächste Rennen zu fokussieren. Und ich glaube schon, dass allein dadurch Physiotherapie, Athletiktraining und so, dieser langfristige Aufbau mit diesen Rennen als kleinen Reizen, dass es ganz gut gelingen kann.
Auf jeden Fall. Und ja, wir haben es angedeutet, das Profil in Nizza, das ist, glaube ich, eins, was ihr einfach liegt. Also gerade diese Kombination aus ja, hartem Radfahren, bergigem Radfahren, das liebt sie, das trainiert sie unheimlich viel. Und dann aber auch noch ist sie ja einfach auch in der Lage, einen schnellen Lauf auch immer hinzulegen. So, ne? Und vielleicht gibt es auch gerade auf der 73-Distanz noch Athletinnen, die möglicherweise noch schneller laufen als sie, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, keine Ahnung. In Nizza, da bin ich einfach mal vorbelastet, wenn ich weiß, dass Athletinnen und Athleten schon mal benötigte Leistungen schon mal gebracht haben in einer ähnlichen Situation, dann ist das für mich immer irgendwie so ein Anhaltspunkt, wo ich sage, da vertraue ich drauf, dass sie das auch selber wissen, dass sie das leisten können, im Vergleich zu Athleten und Athleten, die das einfach vielleicht erstmal nochmal zeigen müssen, ob das ihnen liegt. Und ja, Laura Philipp kann Nizza. Das muss sie nicht beweisen und sie hatten jetzt mit diesen beiden Siegen auch unabhängig davon, gegen wen die stattgefunden haben, einfach gezeigt, Fahrrad und Laufen ist auf jeden Fall da, wo es hin muss. Das ist richtig, richtig gut. Und Schwimmen, ja, da bleibe ich bei ihrer Aussage. Hat sie sich selber überrascht, dass ihr das so gut gelungen ist, da so dran zu bleiben. Und ja, das ist nochmal gute Vorzeichen für Nizza. So viel zum Frauenrennen, würde ich sagen. Kommen wir zu den Männern, die aus deutscher Sicht, ja.
Gute Zeichen für die 73
wären. Absolut ähnlich spektakulär gelaufen sind und fast so ein Huch-Effekt hatten, so ein bisschen. Auch wenn ich sagen würde, ja, dass der Sieg von Lasse Nygaard-Priester konsequent der richtige Punkt ist, zu dem, wie wir ihn die ganze Saison schon gesehen haben, wo wir gesagt haben, so ja, sollte einen eigentlich nicht überraschen. Aber natürlich hat er es auch hier auch mit starker Konkurrenz zu tun gehabt, vor allem mit Jelle Gehns, dem amtierenden 73-Weltmeister.
Der ja so ein bisschen ja ein Comeback gegeben hat, das kann man schon sagen. Nach dem DNF in Texas danach noch Stressreaktion im Oberschenkel, eine sehr lange Rennpause gemacht hat. Ich glaube, es waren sogar mehr als 150 Tage, in denen er ja dieses Comeback vorbereitet hat. Und wo wir uns auch uneinig waren, wie wir diese Leistung denn einschätzen mögen. Denn man muss sagen, Jelle Gehns ist Zweiter geworden hinter Lasse Nygaard-Priester und wurde beim Laufen ziemlich abgestellt. Das sind erstmal die objektiven Fakten.
Genau, so ist absolut richtig. Ja. Genau, Dankeschön. Ja, ich hab schon gedacht, ich will schon gerade reinstarten, aber ich hab dir ja nur dazwischen gelabert.
Deswegen, wir waren uns unsicher, wie ist das einzuschätzen? Ist das jetzt ein Vorzeichen für die WM? Ist Jelle einfach noch nicht wieder auf diesem Level, um das wieder abzurufen? Kann er seinen WM-Titel verteidigen? Wie ist das einzuschätzen, auch im Vergleich zu Lasse? Ganz klar ist aber, und das hat er auch in seinem Podcast dann nach dem Rennen gesagt, dass Zell am See quasi aus einer, ja, dass er da gestartet ist, aus einer sehr umfangreichen Trainingswoche heraus, hat das nicht angetapert oder irgendwas, sondern dieses Rennen sollte quasi so der letzte große Trainingsreiz vor der WM sein. Und nachdem er ja 4,5 Monate dann keinen Wettkampf gemacht hat, weil Texas war im April, das ist jetzt schon wieder ziemlich lange her, ja. Es ging nur darum, wieder Rennroutine zu sammeln. Und er hat schon gemerkt auf dem Rad, dass er diese konstant hohen Belastungen, dass ihm da noch so ein bisschen was fehlt und dass er für ein gutes Abschneiden in Nizza ja ungefähr 15 bis 20 Watt mehr treten müsste, was er aber auch könnte.
Ja, das ist ganz, ganz interessant. Ich finde, Jelle Gehns gehört so, ist ja nur meine Einschätzung, aber ich empfinde das immer ihn als sehr, sehr ehrlichen Athleten, der auch immer das genau so anspricht, wie er die Situation wahrnimmt und dann auch kein Blatt vor den Mund nimmt oder irgendwelche taktischen Ausflüchte sucht oder irgendwelche Entschuldigungen oder so weiter. Er hat auch hier ganz klar gesagt, mit dem alles, was wir jetzt wissen, alles, was er gesagt hat, ne, aus einer Trainingswoche direkt ran, nicht optimal vom Höhentraining ausgenutzt und so weiter. Ne? Die Zeit, eigentlich kam es nicht zu einem guten Punkt, aber er wollte einfach ja wieder Rennluft schnuppern und die, wie gesagt, den Rost abklopfen, sagt man, ne? Und einfach, dass man wieder mal in Gang kommt und dass man nicht zur WM fährt und dann sich fragt, wie war das nochmal mit Triathlon, ne? So, sondern dass man einfach sagt, ich habe hier nochmal ein richtiges Rennen und ja, er wollte dieses Rennen gewinnen und ja, er hat gedacht, das wird ihm auch gelingen. Er hat einfach gehofft im Vorfeld, dass trotz dieser ganzen Unwägbarkeiten es trotzdem für einen Sieg reicht, musste aber dann während des Rennens schmerzlich quasi feststellen, nee, das wird heute nicht reichen. Aus Gründen. Aber wehtun tut es ihm trotzdem. Also es war tatsächlich auch interessant zu hören, wo man das alles begründen kann und auch viele Sachen einfach ihm dann unterwegs und auch aus der Erfahrung dann aufgefallen sind, dass er einfach damit zu kämpfen hat, wenn er quasi aus dem Training kommt, dass an ihm die Frische fehlt. Gerade nicht so für kurze Punches, sondern eher eben für diese langen, dauerhaften Belastungen, wie sie jetzt in Zell nötig waren.
Ja, wie sie auch in Nizza nötig sein werden bei dem langen Anstieg. Und beim Laufen auch ganz klar, die Beine waren nicht frisch. Er konnte das Tempo von Lasse einfach nicht mitgehen. Und weil Platz 2 dann hinten raus ziemlich sicher war, ist er auch nicht komplett durchgelaufen bis zum Ende. Ähnlich wie Laura ja auch in den letzten beiden Rennen. Was natürlich auch mit Hinblick auf Regeneration und Hinblick auf die WM ihm ganz gelegen kam, sage ich mal, sich da nicht jetzt komplett noch abschießen zu müssen am Ende dieser doch intensiven Woche. Und bis Nizza geht es jetzt einfach nur noch darum, Trainingsbelastung wirken lassen und frisch werden. Und dann bin ich gespannt.
Ja, und auch den Schalter wieder umlegen. Es war ganz interessant in seinem Podcast, den er mit seiner Frau geführt hat, ausnahmsweise, die ihn so ein bisschen ausgefragt hat, aufgrund von anderen Konstellationen war das nötig. Und die hat unkonventionelle Fragen gestellt. Das fand ich ganz interessant, so, ne? Ob er das quasi bereut, das jetzt gemacht zu haben. Und da hat er auch so ein bisschen so, ich weiß auch nicht, also ob er sich jetzt quasi besser fühlt, ne, mit dem zweiten Platz, als wenn er nicht hingegangen wäre. Und da hat man schon gemerkt, so, das braucht, glaube ich, noch ein bisschen, bis er dann auch jetzt diesen Trainingseffekt dann wieder spüren kann, ne, und diese Erholung spüren kann. Weil momentan hat er halt, und das, wer kennt das nicht, ne, man weiß ja, was man trainiert hat, und also ich spreche jetzt einfach nur mal für mich, ich habe dann manchmal trotzdem höhere Erwartungen. Oder nicht Erwartungen, ist vielleicht das falsche Wort, sondern Hoffnung. Ich habe Hoffnung, dass das Ergebnis besser sein wird, als es eigentlich quasi aufgrund des Trainings sein könnte. Also, und vielleicht war das bei ihm auch so, ne, dass er gesagt hat, einfach so, aber es haben halt eben diese ganzen Sachen dagegen gesprochen, diese extreme, schon Vorermüdung, dann, wie gesagt, diese, er war in Andorra vorher im Höhentraining. Und das ist natürlich also ist natürlich voll auf die WM ausgerichtet, ne? Dass die Wirkung erst eben genau zur WM durchschlägt und so weiter. Und ich fand es trotzdem irgendwie erfrischend, das zu sehen. Und es hat uns ein bisschen Antworten gegeben, wo wir jetzt doch Fragen gehabt hätten und gesagt hätten, wo ist der Weltmeister? Ist er wirklich konkurrenzfähig oder war es das jetzt? Und das wissen wir natürlich jetzt immer noch nicht mit Gewissheit, was das für die WM bedeutet. Aber ich habe so, wenn ich jetzt Jelle Gehns-Fan wäre, würde ich sagen, habe ich jetzt wieder ein besseres Gefühl, nachdem er die Erklärung geliefert hat dazu.
Ja, nach der Erklärung auf jeden Fall.
Ja.
Aber ganz klar an der Spitze muss man sagen, Lasse Nygaard-Priester, was für ein Rennen. Schnellster Radsplit, schnellster Laufsplit, 3 Stunden 43 overall, neuer Streckenrekord. Ein gutes Vorzeichen vor der WM,
boom.
Wo man ihn eh hätte schon zum Favoritenkreis zählen müssen, jetzt noch mehr.
Also ich glaube tatsächlich auf jeden Fall jetzt noch mehr. Er hat selber davon gesprochen, dass das nahezu perfekte Rennen für ihn war. Auch er konnte tatsächlich rausnehmen am Ende, hat nicht voll durchgezogen, volle Pulle irgendwie, um auf Biegen und Brechen da jetzt irgendwie noch mehr beim Laufen, noch mehr Abstand dazwischen zu legen. Der wusste es natürlich auch, dass er den Sieg nach Hause laufen kann. Und ich finde halt, auch da lohnt es sich extrem darauf zu hören, auf diese Zwischentöne, dass er halt gesagt hat, er war darauf vorbereitet auf ein Laufbattle mit Jelle Gehns. Und Jelle Gehns hat gesagt, er war auch vorbereitet auf ein Laufbattle mit Lasse Priester und beide wollten den Lauf hart anlaufen. Nur konnte man sehen jetzt, dass hart anlaufen für Lasse Nygaard-Priester stand jetzt vom Wochenende, was anderes bedeutet hat als für Jelle Gehns. Und die Bilder sind fantastisch. Also die einfach diese hohe Schrittfrequenz, ne, diese absolute, ja, Geschmeidigkeit bei hohem Tempo, ich könnte mir das stundenlang angucken und Lasse Nygaard-Priester ist tatsächlich einer, der eben dieses Tempo gehen kann und 1:10:58 beim Laufen mag jetzt vielleicht der eine oder andere denken, ja, das haben wir aber auch schon schneller gesehen, auch von ihm, aber erstens muss man das Radfahren mit berücksichtigen und dann sagen alle, ich selber war noch nicht in Zell, aber alle Athleten sagen, das ist ein schwerer Laufkurs, es geht häufig nochmal so bergauf, bergab, Schotter teilweise bergab, schaffe nochmal Turnarounds und so weiter. Also das kostet alles Kraft und Zeit und ich meine, wenn das alle Pros nicht müde werden, dann sage ich mal, dann wird da wohl was dran sein. Von daher muss man gar nicht so auf die Zeit gucken, sondern einfach auch, wie eben ja diese Überlegenheit da zustande gekommen ist. Und ja. Das ist ja im Grunde, ist Nizza für ihn ja auch wie gemalt. Er muss es halt irgendwie, er ist ein guter Schwimmer, er muss sich da in eine gute Position bringen, muss gucken, dass beim Radfahren, und das wird, glaube ich, bei den Männern wird das so unübersichtlich, also wen wir da alles zum Siegkandidatenkreis, nicht mehr irgendwie so mit Favoriten auf, ja, der wird schon ganz schön gut abschneiden, sondern wer da alles dazugehört. Ich vergesse jetzt bestimmt auch ganz viel.
Kannst du nicht mal an zwei Händen abzählen.
Nein, die Norweger, alle drei, sage ich jetzt einfach mal. Auch Gustav Iden, ne, der, wo man sagen könnte, da fehlt jetzt noch das Ergebnis auf der 73-Strecke, wo man sagen müsste, das macht ihn zum Mitfavoriten. Aber wir erinnern uns, da wo er herkommt, wo sein Stern aufgegangen ist, in Nizza als Weltmeister. Also die Norweger, Maarten van Riel, Jonas Schomburg, hilf mir, wenn ich noch...
Hayden Wild.
Ich habe Hayden Wild vergessen. Der Mann, von dem ich gesagt habe am Anfang der Saison, der verliert kein Rennen. Es kam anders, aber natürlich gehört er da mit zu den Favoriten. Jelle Gehns, ne, der natürlich auch mit dazu gehört.
Rico Bogen.
Morgan Pearson. Ich kann es jetzt immer wiederholen, weil man vergisst sie natürlich, wenn man die Liste nicht vor sich hat. Und das ist... Da kann man dann schon diskutieren. Ist Morgan Pearson ist der Mitfavorit, aber hat er das Zeug? Ja, beim Radfahren vielleicht noch nicht, aber um den Lauf da dann schnell einen Lauf hinzulegen, ja allemal. Und das wird so unübersichtlich beim Radfahren. Das werden wir natürlich alles im Detail noch besprechen. Aber Fakt ist, Lasse kann mitschwimmen, er kann hart Radfahren mit und er gehört definitiv mit zu den besten Läufern.
Ja.
Und das wird so abgehen, da rauf und runter. Also mir fehlt die Fantasie.
Es wird noch eine größere Gruppe als bei der WM im vergangenen Jahr.
Mir fehlt die Fantasie, wie da jemand wegfahren kann, weil da sind ja so viele, die werden ja niemanden wegfahren lassen. Vielleicht gelingt das im Hayden Wild oder ein Rico Bogen.
Rico Bogen und Hayden Wild können auch.
Die können auch wieder zusammenfahren, ja, das kann auch sein, ja. Man weiß es nicht. Aber gerade Hayden Wild wird schlechte Erinnerungen daran haben, wenn man zu schnell auf eine Laufstrecke geht bei einer 70.3 WM. Da kann er ja mal bei Jelle Gehns nachfragen, wie das war am Ende. Ja, also das wird richtig, richtig, richtig gut. Und ich finde es aus deutscher Sicht ist es, jetzt sprechen wir es einfach mal aus, die Chancen sind da auf Schwarz-Rot-Gold einen Doppelsieg. Männer und Frauen. Ja,
das ist richtig.
So, also da bleiben wir definitiv dran und werden da auch noch ganz viel drüber reden. Und wie gesagt, fingers crossed, dass da uns nicht noch welche noch verloren gehen auf dem Weg. Aber könnte man fast sagen, es sind genug Favoriten am Start. Ja, also das war im groben Zügen der Ironman 70.3 Zell am See und wir blicken nochmal in der Woche noch ein kleines Stück weiter zurück, weil es uns einfach so beschäftigt hat und weil es auch viele Leute interessiert hat auf trimark.de, die Tatsache, dass wir Jan Frodeno mal wieder mit einer Startnummer gesehen haben. Nicht jedoch beim Triathlon.
Ja, wir haben schon in der vergangenen Woche drüber geredet. Jan Frodeno hat den Ausflug in den Trailrun gesucht und auch gefunden, muss man sagen, denn er hat seine Altersklasse gewonnen beim OCC, beim UTMB, das sind viele Abkürzungen, ja. UTMB Mont Blanc, quasi Ultra Trail Mont Blanc ist die WM des Trailruns, da gibt es quasi alle Distanzen von, ich glaube, 25 bis 160 Kilometern, alles dabei, was das Herz begehrt. OCC ist die Mitteldistanz quasi davon und steht für die drei Orte, die passiert werden, das sind Auxerre, Champlac und Chamonix. Und Jan Frodeno hat da mitgemacht, das waren 60 Kilometer mit 3500 Höhenmetern, ist overall 58. geworden. Das klingt erstmal unspektakulär, aber er hat seine Altersklasse gewonnen, die AK 45 bis 49.
Ja, es hört sich bitter an, aber so ist es. Wenn man so viele Jahre im Triathlon eine Rolle gespielt hat wie Jan Frodeno, dann hat man auch irgendwann ein Alter, eben diese Altersklasse mit sich bringt. Und ich fand's richtig, richtig cool. Ich habe so die Übertragung angemacht, so in der Hoffnung, ihn vielleicht irgendwann mal da durchhuschen zu sehen und so weiter. Und genau so kam es dann auch, als die Topfrauen eingeblendet wurden. Wer war da auf einmal mit dabei, kurz dahinter? Jan Frodeno. Ist natürlich auch leicht auszumachen mit seiner Größe und diesen giraffenartigen Beinen da auf dem Trail. Ich habe ja immer gedacht, oh Mann, ey, hoffentlich geht das gut, weil das natürlich schon eine Herausforderung ist. Aber ich fand es richtig, richtig cool, wie er sich da reingehauen hat und er für ihn eine ganz neue Perspektive, quasi so dieses, das Profifeld, sagen wir mal, ja, das für ihn ja gar keine Rolle gespielt hat letztendlich, denn wenn man das einordnet, wenn ich das richtig sehe, was hast du geschrieben, Frodenos Rückstand auf den Gesamtsieger betrug 1 Stunde 21 Minuten.
Das ist crazy.
Das ist
also
crazy.
Was auch, ich habe mir dann auch im nicht nur das Rennen angeguckt, sondern auch in den nächsten Tagen, dann in den vergangenen Tagen, auch die Rennen über 100 Kilometer zum Beispiel. Und auch, also in dem Rennen über 100 Kilometer, die sowohl die führenden Frauen als auch die führenden Männer, mit was für einer Geschwindigkeit, die danach, weiß ich nicht, 30, 40 Kilometern immer noch durch die Berge geballert sind. Unfassbar.
Ja.
Also, und das hat Jan Frodeno auch geschrieben in Instagram-Posts danach, wo er das Rennen verarbeitet hat. Dieses Niveau an der Spitze, man kann sich das nicht vorstellen, diese Trailrunner, was die da leisten und mit welchen Geschwindigkeiten die über Stunden unterwegs sind.
Ja.
Unbegreiflich.
Was ich noch sehr, sehr lustig fand, war, wo man auch wieder sehen kann, jeder Sport hat so seinen Bereich und seine Nische. Als Jan Frodeno über die Ziellinie gelaufen ist, haben sich wahrscheinlich die meisten Zuschauer und auch die Kommentatoren einfach nur gefragt, wer ist der lange Mann und warum hat der zwei Kinder an der Hand? Und irgendwann kurz ihnen danach ist eingefallen, oh ja, das war Jan Frodeno. Und dann erstmal nochmal nachgeguckt.
Der war mal Olympiasieger.
Genau, da wurde geblättert so, irgendwie so, Triathlon, sowas in der Art gemacht. Nein, also ich übertreibe ein wenig, aber so ähnlich war es und da kann man schon mal sehen, irgendwie so, es spielen einfach ganz andere Leute eine Rolle und Triathlon ist dann eben, ne, wiederum eine ganz eigene Welt. Da kann man der Goat im Triathlon sein, im Trailrunning bist du halt nur der im Frauenrennen da vorne unterwegs.
Scott DeRue, der ihm im Zielempfang hat, der wusste auf jeden Fall, wer er ist.
So ist es, ganz genau. Ja, für den Hintergrund, genau, die ganze Veranstaltung gehört zum Ironman-Konzern, deswegen gibt es da immer auch wieder Überschneidung. Ja, und ich fand es ganz interessant. Jan hat sich ja auch dazu geäußert, das ist jetzt, muss man ja auch wirklich ehrlich auch sagen, der hat ja keine Ambitionen, da jetzt irgendwie eine zweite Karriere oder sowas in Angriff zu nehmen, sondern er will jetzt einfach Dinge machen, die ihm richtig Bock machen, aber trotzdem Herausforderungen sind. Ne? Also will quasi so seinen Ruhestand perfekt gestalten und das hat er im Zielinterview schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, wahrscheinlich muss man auch erst mal irgendwie 40 Kilometer in den Beinen haben, damit einem so Gedanken kommen darüber, wie geil ist das eigentlich, dass das jetzt hier mein Rentnerleben ist. Ja? Dass er einfach, dass er so da dranbleiben kann, dass er wie so eine Selbsterkenntnis, ne? Dass das irgendwie nach einer richtig, richtig starken Karriere mit allen Höhen und Tiefen jetzt aber auch noch was kommen kann, was ihn fordert, ohne dass er jetzt hingehen würde und sagen würde, ich habe Ambitionen, mich zu verbessern, ich will jetzt hier Trailrunner der Beste, irgendwas werden, spielt alles keine Rolle. Und er hat es so schön ausgedrückt, er hat gesagt, ich brauche keine 5x8 Minuten im Training mehr, ich kann mich auch so voll auskotzen mit dem, was ich jetzt hier zur Verfügung habe. Und ich finde, das spiegelt so wieder, es ist das, was so viele Age-Grouper, oder ich kann da zumindest total mitgehen, auch von sich kennen, dass man einfach sagt so, hey, Vorbereitung hätte natürlich besser laufen können, man hätte dies machen können, man hätte das machen können, aber es gilt, Prioritäten zu setzen und da spielen eben für viele Age-Grouper eben Familie, Job, andere Dinge einfach eine Rolle und dann muss man halt mit dem arbeiten, was man an dem Tag zur Verfügung hat. Und wenn es reicht, um die Age-Group zu gewinnen, umso besser.
Ich fand auch den Satz, den er uns bei Instagram geschrieben hat, wir haben den Ausschnitt quasi aus der vergangenen Woche zu Jan Frodeno als Reel bei Instagram veröffentlicht und er hat kommentiert, in dem Alter nimmt man mit, was geht.
Absolut. Und ja, wie gesagt, und er hat die schöne Erkenntnis gehabt, dass er gesagt hat, mir tat nichts weh und mir tut alles weh. Also gemeint war damit, also er hat keine Knieprobleme, keine Achillessehne und so weiter. Und das ist ja, wenn man Jan Frodenos Verletzungshistorie kennt, das muss ein unheimlich gutes Gefühl sein, dass er weiß, okay, ich kann mich hier 60 Kilometer voll einschenken, die Höhenmeter sammeln, bergauf, bergab laufen und gleichzeitig tut alles weh. Also auch so, ne, dass man das nicht wegsteckt und sagt irgendwie so, ja, war schon irgendwie gut, ja. Sondern das tat anders weh. Also wirklich so, ne, anders als ein Triathlon ihn jemals gefordert hat. So. Und er saß da irgendwie im Ziel und hat gesagt, es hört überhaupt nicht auf. Das ist so Druck in den Beinen. Also das fand ich schön. Also ich gönne ihm diese neue Erfahrung und ja, ist schön zu sehen. Ich bin einfach noch einer der, ja, mich sehr, sehr geprägt hat irgendwie über meine Triathlon-Jahre, dass man ihn jetzt sieht, dass er da so einen Spaß hat. Hat mich sehr gefreut.
Wusstest du, dass Emma auch gestartet ist?
Nee, auf welcher Strecke?
Die ist auf der kürzeren Strecke gestartet. Ja. Das waren 25 Kilometer, meine ich? Nee, gar nicht. 38 Kilometer. War dann doch nicht so kurz. Ja. Die kürzere Strecke, 38 Kilometer. Auch in der AK 45 bis 49 ist da Elfte geworden.
Ja, die macht das auch schon länger. Also die sieht man schon seit vielen Jahren immer irgendwie auch so bei Trailrunning-Events. Ja, für Jan Frodeno war es jetzt neu in Anführungszeichen. Er musste sich ja qualifizieren dafür. Im Rennen schon vor einem Jahr, ne? Ja. Mhm. Hat er sich qualifiziert,
genau. In Nizza eine Woche nach der Ironman-WM hat er sich in Nizza qualifiziert.
Genau. Ja, da erinnere ich mich noch dran, da bin ich mit ihm bei einem Morning Run gelaufen, da hat er noch gesagt, ich weiß auch noch nicht so genau, ob das richtig ist, auf was ich mich da eingelassen habe. Aber ja. Ja, schöne Bilder, schöne und Film. Ich finde also für mich halt auch ist sowas halt auch immer eine Gelegenheit, mich selbst inspirieren zu lassen und ich einfach sag so, vielleicht doch mal Trailrunning. Also es war ja riesen Werbung, hat er ja auch gesagt. Man muss das erleben, man muss das mal gemacht haben. Die Stimmung war gigantisch, also war richtig, richtig, richtig cool. Ja. So viel zum Rückblick. Lass uns einmal ganz kurz noch nach vorne blicken. Wie gesagt, die Augen richten sich ja so auf die 73 WM und auf Kona und wir sind da alle schon voll drinne. Aber wir haben vorhin über Nischen gesprochen. Eine andere Nische steht jetzt am kommenden Wochenende an, richtig?
Das ist richtig. Das ist nämlich die Duathlon-Langdistanz-WM im Schweizer Zofingen. Ein alteingesessener Wettkampf findet jetzt schon zum 30. Mal oder mehr als 30 Mal hat er schon stattgefunden.
Der Powerman
in Zofingen. Die Langdistanz-WM im Duathlon und eine deutsche Athletin ist da eine ganz große Favoritin. Ihr werdet sie alle kennen, das ist nämlich Merle Brunet, die auch schon 4-mal Langdistanz-Weltmeisterin geworden ist im Duathlon, ja seit auch einigen Jahren schon im Triathlon aktiv. Die versucht am Wochenende zum 5. Mal Weltmeisterin zu werden und damit wäre sie alleinige Rekordhalterin.
Duathlon-Legende kann man dann ja.
Das kann man auf jeden Fall sagen.
Muss man dann schon sagen. Ja, also die Aufgabe ist gigantisch. Die Strecken bei der Duathlon-Langdistanz, 10 Kilometer laufen, 150 Kilometer Rad und dann nochmal 30 hinterher. Also alles eklig, oder? 10 Kilometer zum Einstieg, denke ich mir, muss man natürlich schön Gas geben. Also einmal richtig schnell, dann richtig lang Fahrrad und vor allen Dingen, ich meine, wir reden da von Zofing, da ist halt Höhenmeter ohne Ende. Ja. Ne? Und dann am Ende nochmal, als wenn es nicht schon genug wäre, nicht nochmal ein Zehner oder so, den man sich auch gut abbilden kann. Nein, 30, da wo es richtig, richtig knackig wehtut, da gibt's das nochmal oben drauf. Ja, also da sind wir, glaube ich, so unparteiisch. Wir drücken Merle Brunet die Daumen aus deutscher Sicht auf jeden Fall. Fantastische Athletin, die ja auch das, was sie macht, alles in Anführungszeichen nebenbei macht. Ihr ganzes Profitum ist als Ärztin im Krankenhaus tätig. Und das ist, ich weiß nicht, wie sowas geht, aber ja, kriegt sie das immer hin. Und im Triathlon hat es für sie dieses Jahr nicht gereicht für Hawaii, aber der WM-Titel im Duathlon. Da haben wir ein Auge drauf.
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Das ist der Ausblick. Ja, und dann geht's ja schon los. 73 WM steht in den Startlöchern. Da werden wir natürlich auf allen Kanälen, die uns zur Verfügung stehen, da sehr, sehr viel drüber reden, schreiben, Bilder zeigen. Wir sind da auch vor Ort mit einem Team, natürlich. Da kommt richtig, richtig viel auf euch zu. Trimark.de natürlich ein Kanal, Triathlon Insider für Profi-Interviews, für Insights, Einblicke und natürlich auch hier unsere Podcast-Folgen, wo wir darüber sprechen wollen. Ich freue mich extrem. Jetzt habe ich auch den Dämpfer mit Lucy verdaut. Ist jetzt halt eine wenige. Müssen die anderen zeigen. Und ist doch ganz schön. Jetzt kommt jemand auf jeden Fall nach Hawaii oder auf jeden Fall nicht, aber die Chancen stehen gut, dass jemand in Hawaii aufschlägt und einen 73 WM-Titel dabei hat und ihr den unter die Nase hält und sagt so, jetzt geht's um die ganz große Wurst. Da freuen wir uns drauf. Für heute machen wir einen Deckel oben drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt uns gewogen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.